Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Kulturell, ja, man braucht halt ein bisschen diese Wertekommunikation. Also wenn man jetzt so ganz in Silos arbeitet und das Standard ist und dazugehört, dann wird es schwierig. Aber auch solche Unternehmen profitieren davon, eine Matching-Lösung zu haben. Es können ja auch Use Cases sein, wie dass man das Onboarding unterstützt oder man ein Mentoring-Programm aufbaut intern. Wir machen ganz viel jetzt auch mit Skill-Sharing und Skill-Transfer oder Peer-Coaching. Mir geht es so, wenn ich meine Perspektive ändere und mir überlege, was kann ich von der anderen Person lernen? Man kann von jeder Person noch was lernen. Die Chance ist, finde ich, total schön.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich mache das hier seit 2018 mittlerweile und habe das Privileg, mich hier mit optimistischen, neugierigen und vor allen Dingen mutigen Menschen zu unterhalten. Wir schauen in ihre Stories. Ich will wissen, wie sie ihre Leidenschaft gefunden haben, ihr Thema, das sie heute vorantreiben. Wir wollen natürlich auch schauen, wie sie an der neuen Arbeitswelt mitarbeiten, was sie vorhaben. Mich interessieren Experimente, mich interessieren andere Perspektiven. Und dieser Podcast soll also uns alle dazu inspirieren, mehr zu wagen und mehr auszuprobieren. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Christoph Drebes bei mir ist. Christoph ist CEO und Founder des Münchner HR-Startups Mystery Minds und die haben sich ein sehr interessantes Thema auf die Fahnen geschrieben. Es geht um die Frage, wie wir die Schwarmintelligenz in unseren Unternehmen bei unseren Mitarbeitenden nutzen. Wir wissen, dass das echt eine Herausforderung ist, die Menschen zusammenzubringen. Auch so, dass sie zufällig zusammenkommen. Wir nennen das so Serendipity im Büro an der Kaffeemaschine. Aber was können wir dafür tun, damit die sich begegnen, damit die sich austauschen, damit die voneinander wissen und besser zusammenarbeiten können? Wir hatten früher so kleine Tools und Methoden wie eine Lunch-Lotterie. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Mittlerweile gibt's also viel professionellere Tools wie das von Mystery Minds, also eine richtige Plattform, die von weit mehr als 250 Unternehmen genutzt wird, wie Allianz, McDonald's und viele, viele andere, die einfach sagen, wir wollen hier Anlässe schaffen, dass die Mitarbeitenden zusammenkommen. Ob das jetzt zum Mittagessen ist oder zum Kaffee oder zum Onboarding oder zum Upskilling, however. Ich wünsche euch viel Spaß und viele Learnings und Takeaways bei diesem Podcast. Wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christoph heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hi Gabriel, freut mich total hier zu sein und Grüße zurück aus München.
Freut mich auch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am Freitag, meinem Lieblingstag der Woche. Was ist dein bester Tag?
Mein liebster Tag ist auch Freitag. Das ist immer so schön ruhig und da hat man Zeit, um auch so tolle Gespräche zu führen wie mit dir jetzt.
Nimmst du dir auch manchmal bewusst Zeit, um mit anderen Menschen zu sprechen, vielleicht auch außerhalb von Firma, Mitarbeiter, Kunden?
Ich nehme mir Zeit viel mittags vor allem. Also diese Mittagessen, ganz unabhängig von unserem Business, ist für mich auch immer eine super Möglichkeit, um mit anderen Leuten einzuchecken. Auch außerhalb der Firma oder mit Freunden oder jetzt gerade ist ein ehemaliger Studienkollege da, der in Dubai wohnt. Da war mein Mittagessen und solche Sachen nutze ich schon oft.
In Biergarten geht ihr dann in München, oder?
Ja, jetzt nicht mittags, aber im Sommer kann das schon mal passieren am Nachmittag.
Im Sommer schon, da gibt es auch ein Bier, oder? Mittags?
Mittags nicht. Aktuell ist voll der Trend Richtung alkoholfreies Bier. Und auch jetzt gerade mit neuen...
Im Biergarten? Gibt es das dann auch?
Im Biergarten sogar. Gibt es auch schon, ja.
Vom Fass?
Nee, aus der Flasche sind die. Ich glaube, technisch geht das nicht aus dem Fass.
Ja, cool, dass wir heute mal sprechen können. Es geht ja auch, da sind wir schon so fast ein bisschen auch bei dem Thema Never Lunch Alone. Es geht um Networking, es geht um Kultur. Und ich freue mich, dass wir heute mal darüber sprechen können. Ihr habt da einiges entwickelt und wollt das auch noch weiterentwickeln. Und das gucken wir uns heute an. Erst wollen wir natürlich gucken, wer bist du überhaupt? Vielleicht erklärst du auch mal meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, wer du so bist und was du so tust.
Ja, hallo auch Mathilda. Ich hoffe, du hörst rein. Ich bin Christoph und ich habe eine Firma gegründet, die Leuten wie deinem Papa helfen, mehr Zeit zu haben auf der Arbeit und einfach einen schöneren Arbeitsalltag zu haben. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, wir schicken deinem Papa auf einen Date mit einem Arbeitskollegen Und dann lernt er andere Leute kennen in seiner Firma und versteht auf einmal, was die auch machen und was die arbeiten. Und die Leute helfen ihm, seine Ziele zu erreichen. Und der Papa kann da ganz viel lernen, ist motivierter, ist zufriedener auf der Arbeit, jammert nicht immer so und ja, hat mehr Zeit für dich und hat auch Energie für dich.
Ja, das ist doch schon mal eine super Vorstellung. Wahrscheinlich hast du es als Gründer ja auch schon oft erklärt, was ihr so macht, oder? Das ist ja Teil des Jobs, dass man es immer der Welt erzählt, oder?
Klar, es gehört dazu, ist halt dieser typische Elevator-Pitch. Es ist immer schwierig, mit Software das dann runterzubrechen, aber wir haben auch, wenn es dann ältere Leute werden, gehen wir so auf professionelles Blind Date oder es gibt dann so ein paar Geschichten, auch so Business-Tinder, aber noch mit Klamotten oder solche Geschichten, um da ein bisschen das halt aufzulockern und schnell zu erklären, was wir machen und wo auch der Mehrwert liegt.
Ja, erzähl mal, wo kommst du her? Wie sah denn dein Weg bis zu der Gründung aus?
Ich komme her aus, bin aufgewachsen in der Mitte von Bayern, am geografischen Mittelpunkt. Habe da Schule gemacht, ganz normal, habe studiert, BWL, habe im Studium meine Liebe so ein bisschen fürs Ausland kennengelernt. War ein Jahr in Chile im Bachelor, habe im Master auch ein Jahr in Frankreich gemacht.
Wie war es in Chile?
Chile, also war super, war halt genial, da hinzukommen. Ich habe mir dann Land rausgesucht, um Spanisch zu lernen, wo möglichst wenig Deutsche sind und habe deswegen so weit wie möglich weg ausgesucht. Habe dann festgestellt, da gibt es ganz viele Migranten aus Deutschland, also da sprechen sogar viele Leute auch noch Deutsch. Aber es war halt wunderbar, um da in diese lateinamerikanische Kultur einzutauchen. Ja, die Leute, diese Freundlichkeit, diese Wärme der Leute, das ist halt Wahnsinn da.
Anders als bei uns, meinst du?
Es ist hier auch so, aber es ist da halt noch so ein Tick mehr. Und ist halt nicht oberflächlich, sondern sofort super herzlich und super nett. Und wenn man da aus Deutschland kommt, ging es mir so, das war halt echt toll, das kennenzulernen und auch nochmal diese anderen Perspektiven zu verstehen aufs Leben und auf Familie und so Geschichten.
Chile kommt ja nicht wirklich oft vor hier in den Medien, oder? Das ist generell, also manchmal erfährt man was über Brasilien, also so die größeren Länder, aber über Chile kriege ich selten was mit eigentlich.
Ist halt deutlich kleiner, ne? Und dann wirtschaftlich nicht so wichtig. Wein ist viel, die haben viel Kupferabbau. Also es findet schon viel Handel statt, auch noch mit Deutschland, aber das ist dann eher so Landwirtschaft und Ressourcen. Mhm.
Aber du wolltest zurück nach Deutschland oder hast du eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, weiter zu reisen und dir die Welt anzuschauen? Und heutzutage kann man ja auch entspannt von woanders arbeiten eigentlich.
Ja, ich habe damals mit dem Gedanken gespielt, dass es schon eine tolle Möglichkeit wäre, auch im Ausland zu arbeiten. Habe dann aber auch gesehen, wie gut die Bedingungen in Deutschland sind und wie gut die Arbeitswelt auch schon in Deutschland funktioniert, wie viel Verantwortung man als Berufseinsteiger hat, wie viel Gehalt man auch bekommt, wie sicher alles ist und was für Möglichkeiten man auch hat. Da sind halt gerade in Ländern wie, also in Frankreich jetzt nicht so, aber in Lateinamerika sind halt Hierarchien noch super wichtig. Da kommt es eher darauf an, wen du kennst und nicht, wie gut du arbeitest. Okay. Und für den Berufsalltag und ja, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln, war dann Deutschland besser. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein Konzept, wo ich auch oft unterjährlich im Ausland bin und das dann kombiniere. Also das so halb Vacation, halb Urlaub. Und mittlerweile kann man ja auch von überall arbeiten. Das klappt ja sehr gut mit dem Internet.
Wie hat sich dein Blick auf Deutschland verändert durch deine Auslandsaufenthalte?
Wie hat sich verändert? Also man merkt, also wenn man drin ist in dieser Bubble, merkt man ja gar nicht, dass wir sehr kritisch sind, dass wir alles hinterfragen, dass wir immer kritische sehen, ne? Immer sofort die Risiken sehen, immer sofort, das kann ja nicht funktionieren, deswegen, wir sind das Land mit den meisten Versicherungen, man ist mit der Familie, ich habe jetzt mit meinen Eltern, wir treffen uns in 2 Wochen an einem Samstag, die wohnen eine Stunde weg von hier, aber es muss halt riesengroß organisiert werden und sowas ist in Lateinamerika, ist halt so, du rufst an, hast Zeit in einer halben Stunde und dann stehen die auf der Matte oder dann macht man was spontan, also diese Lebensfreude, diese Lebensenergie ist halt viel schneller.
Leichtigkeit.
Genau, so eine gewisse Leichtigkeit. Natürlich auch, weil es andere Probleme gibt. Also da habe ich auch gesehen, wie gut uns das geht in Deutschland. Also auch heute noch, das Sozialsystem bei uns, die Versicherung, allein dass die Straße, dass wir auf die Autobahn fahren können, ganz easy. Und da sind man muss nichts zahlen, da sind keine Löcher, das funktioniert. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwo überfallen wird. Solche Sachen sind in Deutschland schon echt Gold wert. Bildung, super, super gut in Deutschland.
Es ist, glaube ich, immer auch gut, sich nochmal die positiven Seiten vor Augen zu halten, weil wir irgendwie dazu neigen, über Probleme zu sprechen und pessimistisch und kritisch auch dann drin zu bleiben in dieser Phase der Problembetrachtung. Und das, was uns ja auch gerade aktuell irgendwie fehlt, dieses optimistische, vielleicht sogar ein bisschen leichte, einfach mal machen Ding, da reden wir immer viel drüber, aber das scheint anderen Kulturen vielleicht ein bisschen leichter zu fallen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man immer mal rauskommt und guckt, wie machen es andere, weil man ja viel voneinander lernen kann. Und dann bist du irgendwann zurückgekommen.
Genau, ich bin dann zurückgekommen, habe dann eben das in Frankreich noch gemacht, da war ich in Toulouse noch ein Jahr. Das war ganz schön, weil Frankreich ist so die Mischung aus Südamerika und Deutschland. Die sind ein bisschen lockerer, ein bisschen gechillter, aber auch noch organisiert. Das ist so halb.
Das ist doch der Airbus-Standort auch, oder?
Genau, da war in Toulouse ist alles über Engineering und ganz viele Studenten, die so Wirtschaftswissenschaften machen und auch ja Engineering. Und genau, da war ich eben an der Uni und es ist eine super Studentenstadt. Also wer da schon mal war, die haben, weiß ich nicht, 280 Tage im Jahr Sonne. Da ziehen so diese Winde zwischen Mittelmeer und Atlantik durch und es ist immer Sonne. Super Wetter, die Leute sind schon so wie in Spanien, aber es ist Frankreich und echt eine schöne Gegend. Also kann ich wärmstens empfehlen, auch als Urlaubsziel da mal runterzufahren.
Genau, und dann bist du irgendwann doch zurückgekommen und hast bei Telefonica dann angefangen.
Richtig, ich habe bei Telefonica angefangen in München, habe da angefangen in einem Trainee-Programm. Das war ein super tolles Programm, weil wir da rotieren konnten in verschiedene Bereiche. Und ich hatte Marketing angefangen und bin dann durch vier verschiedene Marketingabteilungen durchgegangen und habe da viel gelernt über das Leben im Konzern, wie man Entscheidungen trifft, wie das läuft, was auch alles nicht läuft. Und das super Tolle war, mein Mitgründer hat damals auch angefangen in diesem Trainee-Programm, aber in der IT. Also der ist durch Stationen in der IT gelaufen. Und du hast es gerade schon gesagt, wir brauchen dieses Einfach-Machen als Initiative in Deutschland. Und das war damals bei Telefonica einen Claim intern, Einfach-Machen. Ja. Und wir haben festgestellt durch dieses Trainee-Programm, es ist wahnsinnig spannend, andere Bereiche kennenzulernen und aus anderen Blickwinkeln auf die eigene Abteilung zu schauen und auch den Gesamtkontext, also das gesamte Puzzle in einem Unternehmen zu verstehen. Und das geht über Verbindungen und das geht über Menschen in anderen Abteilungen. Und dann war dieser Claim einfach machen. Und ich weiß noch, ich saß mit Stefan, also meinem jetzigen Mitgründer, mal bei einem Mittagessen bei O2. Und wir haben überlegt, was können wir machen, um hier das zu verbessern, dass alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in verschiedene Bereiche reinzuschauen.
Ja.
Und so ist dann die Idee von dem Mystery Lunch entstanden, dass wir Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen beim Mittagessen vernetzen.
Während des Mittagessens. Setz dich doch jetzt mal rüber mit deinem Teller.
Während dem Mittag, genau. Ja, es ist aber auch so ein Punkt in Deutschland, ne? Das macht keiner.
Nee.
In Chile habe ich Praktikum gemacht, da ist man in die Kantine gegangen und hat sich irgendwo dazugesetzt, ganz easy. Und das war normal, ja. In Deutschland halt sehe ich es oft noch, dass Leute einzeln sitzen an dem Tisch, weil sie nichts ausgemacht haben und dann allein essen müssen, ja. Und dann auch zum gewissen Grad einsam sind. Und das ist kulturell, glaube ich, brauchen wir in Deutschland so ein bisschen diesen Nudge. Hey, setzt dich mal zusammen, trifft euch mal, tauscht euch mal aus, redet mal darüber, was ihr macht. Und dann machen wir es auch. Also dann sind wir auch happy in Deutschland. Aber wir brauchen halt so ein bisschen diesen Stups, das zu machen.
Und das habt ihr dann sozusagen bei O2 Telefonica so ein bisschen entwickelt, auch diese Idee beziehungsweise dieses Programm dann auch?
Wir haben Mystery Lunch bei Telefonica ganz einfach gebaut. Also mit so einer Google-Form-Tabelle und einer Excel-Liste. Haben da, ich glaube, 200 Leute waren das gebatcht, die sich da angemeldet hatten. Und dann hat das ganz gut funktioniert in München. Dann war das Spannende, wir waren in diesem Trainee-Programm auch eine Rotation im Ausland. Da war ich in London, mein Mitgründer dann war in Spanien. Und wir haben das dann, es hat sich dann so ergeben, dass wir es in ganz Europa ausgerollt haben bei Telefonica. Die haben ja noch mehr Marken, also in Spanien Movistar. Und das hat super funktioniert. Und dann kamen irgendwann andere Firmen und haben angefragt, dass sie auch gern sowas hätten.
Ja.
Und dann haben wir schon gedacht, oh, da könnte vielleicht ein Business draus werden. Und O2 hat uns dankenswerterweise gesagt, nehmt die Idee, macht damit, was ihr wollt, ist nicht unsere Kernkompetenz. Und mein Mitgründer Stefan, also das IT-Brain, hat dann auch irgendwann gesagt, so diese Excel-Liste, die du da gebaut hast, das geht nicht mehr. Und hat dann angefangen, das eben professionell zu bauen mit einer Datenbank und mit einem gescheiten Frontend. Und dann haben wir es nebenher laufen lassen, anderthalb Jahre, bis genug Kunden da waren und sind dann komplett rausgegangen. Und das war so 2016 rum. Also ich war seit 2016 dann komplett für Mystery Minds verantwortlich. Und das Feedback von diesen Lunchbegegnungen war, oft redet man dann über Sachen, die auch berufsbezogen sind, die spannend sind, aber auch private Sachen. Aber wir haben ganz viele Mehrwerte geschaffen, die auch nicht unbedingt nur jetzt mit Persönlichem zu tun hatten. Und daraus sind dann jetzt mit der Zeit ganz viele andere Matching-Use-Cases entstanden, um Leute zusammenzubringen im Onboarding oder für Mentoring oder für Skill-Sharing oder Sprachenaustausch auch. Also alles, wo Menschen zusammenkommen, da haben wir Plattformen für gebaut in Unternehmen.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit in eurem Unternehmen. Open Up hat eine Plattform entwickelt, die euch und euren Mitarbeitenden dabei helfen kann, das ganze Thema Mental Health jetzt richtig gut zu organisieren, denn wir sehen in den Studien sehr, sehr regelmäßig, der Druck steigt, die Belastung steigt. Natürlich auch nochmal der Druck aus anderen Bereichen. Das beschäftigt uns natürlich auch über die Medien, alles mitzubekommen, was aktuell global passiert. So viele Krisen, die uns beschäftigen. Und jetzt gibt's also mit Open Up die Möglichkeit, da mal Ordnung reinzubringen und vielleicht auch mal zu schauen, womit wir uns überhaupt zukünftig noch beschäftigen wollen und was wir vielleicht auch rauslassen. Also schaut euch das gerne mal an. Es gibt tolle Angebote, Unterstützung von zertifizierten PsychologInnen und Lifestyle-ExpertInnen. Und dann ja, könnt ihr es ausprobieren. Und wenn ihr sagt, genau sowas brauchen wir für unsere Company, und dann seid ihr in good company, denn 1500 andere Unternehmen nutzen das schon, dann bekommt ihr sogar den 13. Monat geschenkt. Alle, die hier beim New Work Chat Podcast zuhören, sollten das einfach nur mal angeben. Und dann bekommt ihr den 13. Monat for free. Und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
2016, das war ja noch die alte Arbeitswelt, kann man sagen, vor Corona. Danach hat sich ja vieles verändert. Wie habt ihr so die letzten Jahre erlebt?
Die letzten Jahre von der alten Welt, also vor Corona.
Naja, und dann aber auch so diesen Change durch die Pandemie. Hat sich da für euch was Neues ergeben? Ist es leichter oder schwerer geworden?
Es war für uns als Firma, das Hauptprodukt war weiter Mystery Lunch. Da hat man in Deutschland die meisten Kunden, die eben gesagt haben, ja, wir haben eine Kantine und die Leute sollen sprechen mit Kollegen aus anderen Abteilungen. Das war natürlich mit der Pandemie, also innerhalb von einer Woche alles dicht. Also wir haben das alles abgesagt, haben gesagt, nee, wir stoppen die Auslosung, schicken keine Matches mehr raus. Das Coole war, wir hatten 2 Jahre vor der Pandemie schon eine virtuelle Mystery Coffee Lösung. Also wir hatten das schon angeboten für Unternehmen, die sich global vernetzen wollten, per Videocalls. Und dann war es während Covid, als es dann angefangen hat, ziemlich einfach zu sagen, ah, dann tauscht doch das Lunch gegen unseren virtuellen Coffee aus. Und dann ging das sehr gut, also nicht viral, aber wir hatten schon ein sehr gutes Wachstum dadurch, dass viele es umgestellt haben und dann auch ganz viele neue Kunden kamen, weil auf einmal in den ganzen Event- und HR-Abteilungen Budgets übrig waren und die ausgeben mussten. Und da war so eine Lösung wie unsere halt perfekt, weil man hatte halt nicht mehr diese Gespräche im Aufzug, die Gespräche an der Kaffeeküche, in der Kantine ist ja alles weggefallen. Ja. Und das hat uns nochmal ordentlich so geboostet, würde ich sogar sagen.
Ich kenne das auch noch unter dem Begriff Lunch-Lotterie. Und ja, wir haben auch ein paar Erfahrungen gesammelt in unterschiedlichen Unternehmen, in denen ich schon gearbeitet habe. Und es gibt dann am Anfang immer so ein paar Leute, die das total cool finden und natürlich dann ausprobieren. Und dann war es aber auch oft so, dass eine kleine Ernüchterung eintrat, weil irgendwie nicht alle sofort Bock drauf hatten, sich mit, ich sag's mal so, fremden Leuten zu treffen oder Leuten, die, mit denen man nicht sofort einen Anknüpfungspunkt hat. Das, was du vorhin beschrieben hast, man braucht irgendwie erstmal so ein Safe Space oder eine Anmoderation oder was auch immer. Aber man kann das ja lernen und ich glaube, wenn man positive Erfahrungen macht, dann entwickelt man sich da auch weiter. Das ist ja bei vielen Change-Themen auch so. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also gemeinsam Mittagessen ist eigentlich das beste Social-Networking-Tool. Da brauchst du kein Intranet und kein Slack und nichts, sondern bring doch einfach mal die Leute zusammen und gib dir mal eine halbe Stunde. Also ich finde es super und deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr da so arbeitet und wie ihr auch dafür sorgt, dass das in Unternehmen sich erfolgreich entwickeln kann.
Ja, danke für das Feedback, dass dir die Idee auch gefällt. Es ist natürlich eine riesen Challenge, da jeden zu begeistern, daran teilzunehmen. Und es nehmen auch nicht alle teil. Also es gibt die Leute, die sagen, ich will jeden Tag in meinem Kreis immer die gleiche Mittagsessensrunde haben. Ich habe keinen Bock auf neue Leute. Ich will gar nicht wissen, was die anderen machen.
Oder ich gehe nicht essen, ne? Das gibt's ja auch, so Leute.
Gibt's auch.
Ich esse nichts.
Ja. Aber auch die Vernetzung und mit Leuten sprechen, wo man erstmal nicht weiß, was bei rauskommt. Da sind auch noch ganz viele Bedenken, zum Teil auch noch in Führungsetagen, die sagen, ja, warum redest du denn mit der anderen Abteilung? Du sollst ja mit denen gar nicht reden. Ne?
Ja.
Das gibt's ja auch noch. Was wir machen, also wir probieren natürlich da diesen Kulturwandel zu unterstützen. Wir haben Kommunikationspakete, wir haben die Texte so gebaut, dass wir die Leute probieren zu motivieren, sich anzumelden. Aber es ist weiterhin eine Kunst, da jeden mit reinzukriegen. Und das ist genau wie du sagst, es gibt so einen Kreis von so Hyper-Networkern, die sagen, oh ja, melde ich mich sofort an, super Idee. Es gibt viele, die sich auch so anmelden, weil sie eben auch dran glauben, dass es sinnvoll ist, andere kennenzulernen. wenn man neu anfängt in einem Unternehmen, ist es oft ein Riesen-Pain, weil man keinen kennt. Also für die ist es meistens so schon standardmäßig mit drin im Onboarding-Paket, dass die sich anmelden. Aber klar, es gibt auch diese Reaktanz und dann sind Leute halt gar nicht dabei.
Ja. Vielleicht kannst du uns auch nochmal so ein bisschen eure Company vorstellen, also wie ihr das alles bewerkstelligt. Ihr habt euch ja seit 2016 mit Sicherheit entwickelt. Was waren denn so die größten Milestones, die ihr so hattet?
Genau, die größten Milestones haben angefangen 2016, als ich dann Vollzeit anfangen konnte, basierend auf echten Kunden. Also wir hatten fünf, sechs Kunden, die schon gezahlt hatten. Das heißt, wir haben auch nicht viel investiert und haben keine Investoren drin, sondern haben es komplett gebootstrapped, was auch in der heutigen Welt nicht so normal ist, habe ich mir sagen lassen. Und genau, die ersten Milestones waren dann, dass meine Schwester als Werkstudentin angefangen hat. Das war so, wow, wir haben eine externe, in Anführungszeichen, Mitarbeiterin, die natürlich noch so ein bisschen intern war, aber extern war. Und dann ging das so langsam los, dass es immer mehr wurde. Wir waren dann vor der Pandemie um die 8 bis 10 Leute, hatten nie ein Büro. Das war auch noch interessant. Also dadurch, dass mein Mitgründer in Wien sitzt und ich in München, haben wir von Anfang an remote angefangen und hatten auch nie ein Büro und haben auch heute noch kein Büro. Und deswegen war diese Corona-Zeit für uns auch keine Riesenumstellung. Also wir konnten uns halt nicht sehen ein halbes Jahr. Aber wir haben uns sonst auch nur irgendwie alle 3-4 Monate gesehen. Also es war jetzt keine komplette, oh shit, wir sind in einer komplett neuen Arbeitswelt, sondern ja, wir arbeiten halt normal weiter. Ja. War interessant zu sehen, wie die Welt drauf reagiert hat und wie es bei uns war. Also das war dann so ein Wendepunkt Richtung Kunden. Und dann große Milestones waren, klar, wir hatten ein paar große Kunden, die abgeschlossen hatten in der Zeit. Das war natürlich ein Milestone, wenn dann zum ersten Mal so 6-stellige Umsätze reinkommen. Genau, große Konzerne, wenn man da nach 1,5 bis 2 Jahren durch alle Prozesse durch ist und mit 50 Leuten gesprochen hat und dann endlich den Bestellauftrag hat, ist das ein Riesen-Milestone natürlich gewesen.
Es wird dann immer in diesem Sales-Cycle nochmal mitgenommen in nochmal andere Kreise und da nochmal vorgestellt und da nochmal diskutiert und es dauert ewig, ne?
Es ist schwierig, so ein Format einzuführen, weil keiner verantwortlich ist im ersten Schritt und dann geklärt werden muss, wer ist verantwortlich und dann wer trifft die Entscheidung und woher kommt das Budget. Und dann gibt's da Betriebsräte, die da auch draufschauen wollen, wenn eine Software eingeführt wird. Und in den letzten Jahren, also da merken wir auch einen Trend, geht halt das ganze Thema Datenschutz, IT-Security, wird immer mehr. Ist in meinen Augen auch extrem wichtig, dass das sauber gemacht wird und sauber gepflegt wird. Es wird teilweise halt trotzdem noch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also ich komme mir teilweise vor, als wären wir ein Atomkraftwerksanbieter, der da Energie liefert und wir müssen absichern, dass wenn Naturkatastrophen sind, dass da nichts passiert und wo Backup-Server steht und. Also es ist teilweise schon sehr extrem, aber gehört natürlich dazu. Und das Schöne ist, wenn man dann einmal durch ist, dann klappt die Zusammenarbeit auch sehr lang.
Was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier Leute auch zuhören, die das interessant finden, was muss man mitbringen, also vielleicht auch kulturell, damit sowas fliegt? Oder ist es was für jeden?
Ich bin überzeugt, dass jeder Firma fliegen kann und dass es für jede Firma auch wichtig ist. Kulturell, man braucht halt ein bisschen diese Wertekommunikation, Austausch. Also wenn man jetzt so ganz in Silos arbeitet und das Standard ist und dazugehört, dann wird es schwierig. Aber auch solche Unternehmen profitieren davon, eine Matching-Lösung zu haben. Es muss dann ja auch jetzt nicht ein zufälliges Mittagessen sein. Es können ja auch Use Cases sein, wie dass man das Onboarding unterstützt oder man ein Mentoring-Programm aufbaut intern. Wir machen ganz viel jetzt auch mit Skill-Sharing und Skill-Transfer oder Peer-Coaching. Das heißt, Mitarbeiter können sich anmelden und sagen, ich will die und die Skills, will mich dazu austauschen und kriegen dann entweder einen Lehrer oder einen Partner zum Austausch. Und da kann jedes Unternehmen profitieren, was Wissensarbeiter hat. Und da passiert momentan ja auch viel. Also man muss ja auch viel Neue dazulernen. Wissen verändert sich. Es gibt ganz viele neue Bereiche, die sich auftun mit Technologie und künstlicher Intelligenz. Und da gehört Lernen dazu. Und jedes Unternehmen, was eine Lernkultur hat, kann auch von den Matching-Formaten profitieren.
Und es geht ja auch, glaube ich, damit los, dass man erstmal schaut, was für Talente und Skills haben wir eigentlich im Unternehmen? Was bringen die Leute eigentlich mit? Vielleicht auch noch außerhalb der Job-Description. Was machen die eigentlich im Ehrenamt oder im Hobby? Ne? Oder was haben die eigentlich in den letzten Jahren an anderer Stelle geleistet? Und das mal herauszufinden, würde ich ja gut finden. Und dann vielleicht auch mal in irgendeiner Stelle im Intranet zum Beispiel aufzuschreiben, sodass man dann auch gefunden werden kann. Ne, wenn du in Chile warst, vielleicht habe ich ja irgendwie mal mit dem Thema zu tun und dann wäre es ja schön, wenn ich dich finde, damit ich mich mit dir verabreden kann. Ne?
Ja. Und das findet man halt normalerweise nicht. Und wenn man da persönlichen Austausch aufbaut und drüber redet, findet man sowas. Wir hatten gestern mit einer Kundin gesprochen, die hatte ein Mittagsroulette, heißt es bei denen, mit einem Rechtsanwalt aus der Rechtsabteilung. Und sie arbeitet im Markenmanagement. Und wusste aber nicht, dass dieser neue Rechtsanwalt, der natürlich seine Themen jetzt hat, der war früher spezialisiert auf Markenrecht. Macht das jetzt nicht mehr, aber hat das früher gemacht. Und das wussten sie gar nicht. Und die haben eine teure Agentur, diese Zahlen, für jegliche Markenrechtsanfragen. Und jetzt hat sie so auf dem schnellen Weg jemanden gefunden, wo sie auch mal kurz anklopfen kann und fragen kann. Und solche Zufälle, die man aufdeckt, sowas aufzeigbar zu machen im Intranet oder durch Gespräche, ist für Unternehmen auch richtig viel Geld wert.
Genau, Zufälligkeiten sind auch nochmal ein schönes Thema, Serendipity, also zufällige, glückliche Begegnungen, das könnte ja auch ein Punkt sein, der fürs Büro spricht, oder? Dass man da zufällig in Leute reinläuft, also oft ja an der Kaffeemaschine, ja. Aber manchmal auch, wenn man ins Gebäude rein oder rausgeht. Dieses Thema, wir stellen hier einen Rahmen zur Verfügung, damit das möglicherweise passiert. Hat das mit Büro zu tun oder kann man das aus deiner Sicht auch online abbilden?
Es funktioniert im Büro viel besser. Es gibt in den USA ganz viele Architekten, die Büros auch so bauen, dass die Toiletten und die Kaffeeküche möglichst in der Mitte sind, dass sich da möglichst alle treffen und dass diese zufälligen Interaktionen stattfinden. Und das ist super spannend, das Thema Serendipity. Also da gibt es Forschung dazu. Ganz viel Innovation entsteht auch durch Serendipity, dass man was sucht, wonach man, also man findet was, wonach man gar nicht gesucht hat, weil eben zwei Perspektiven aufeinander clashen und man auf einmal merkt, oh, das könnte ja zusammenpassen. Ja. Also da ist Riesenpotenzial dahinter. Das funktioniert physisch in meinen Augen besser. Man kann es virtuell aber auch ermöglichen. Also es ist nicht unmöglich virtuell, sondern durch virtuelle Vernetzung geht das natürlich auch in einem Online-Call.
Es gab ja auch in der Corona-Zeit dann interessante Software-Lösungen, die irgendwie in den Vordergrund kamen. Zum Beispiel, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, vielleicht kennst du das auch, da bist du quasi in so einer Art digitalem Büro oder Gebäude fast mit einem kleinen Avatar, begegnest den anderen dort und dann kannst du ja auch ins Gespräch kommen oder nicht, kannst weitermachen. Ja. Ich glaube, so Veranstaltungen.
Virtuelle Welten, ne?
Ja, überhaupt, so virtuelle Welten. Also das würde mich natürlich auch interessieren, wie du da so auch die Entwicklung und die Möglichkeiten siehst. Dann sind wir natürlich nachher auch nochmal bei KI, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Aber diese Serendipity, die wir auch in virtuellen Welten herstellen können, ist das noch Zukunftsmusik oder kommen wir da schon langsam hin?
Ich glaube, diese Welten, wo man dann seinen Avatar sieht und rumläuft und sich an dem Büro setzt oder in die Küche geht. Also wir haben das auch mal getestet intern mal, irgendwie 2-3 Stunden und das ist ganz witzig. Aber es ist eher so ein, wie so ein Computerspiel.
Ist ein Game, ja.
Nicht zum Arbeiten. Und für uns ist jetzt, wir machen seit 10 Jahren Remote Work, ist essentiell, dass man weiß, wer ist im Büro, wer ist da. Wann kann ich jemanden erreichen? Und da haben wir intern, wir nutzen Slack und haben da so ein System, dass wir anhand der Farben sehen, ob jemand erreichbar ist und ich ihn auch einfach anrufen kann. Wir haben halt gesagt, wenn die Farbe grün ist, kannst du auch so zwischendurch mal anrufen und fragen und diese zufällige Interaktion oder Interaktion überhaupt ermöglichen. Ja. Und wenn jemand nicht keine Zeit hat, also jetzt gerade zum Beispiel habe ich meinen Status auf Podcast und nicht stören und ich bin ausgeblendet, dass auch nichts durchkommt, weil ich jetzt mit dir den Podcast aufnehme. Und mich da keiner stören soll. Und ich glaube, da müssen Unternehmen Regeln erfinden, also bauen, wenn sie die, wie sie remote zusammenarbeiten wollen. Ich glaube nicht, dass das, was wir virtuell in so virtuellen Welten arbeiten werden. Also da, ich sehe da eher Einsätze für Spiele, für Entertainment oder auch für Fortbildung, dass man vielleicht virtuelle Trainings macht und so Geschichten. Mhm. Aber jetzt Zusammenarbeit sehe ich da nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Vielleicht ist es ja eine Option, also eine Möglichkeit, die wir immer mal wieder in Betracht ziehen. Ich hatte vor einer Weile die Jasmin Karatas zu Gast, die ist Expertin für Gamification und die macht zum Beispiel mit ihrer Mitgründerin oft so eine Live-Coworking-Sessions auf Twitch. Und dann ist sie da, also sie arbeitet ganz normal, ist dann aber live auf Twitch und du kannst dann sie einfach was fragen, also du kannst dann halt reinschreiben, sie sieht das, dann reagiert sie darauf, manchmal stellt sie auch eine Frage, Leute beantworten das, dann ist sie irgendwie noch in der Connection per Messenger mit einer anderen und das ist alles sehr offen und dadurch entstehen natürlich auch interessanterweise Zufälle und Begegnungen, am Ende geht es ja um Begegnungen, ne? Aber spannend ist natürlich trotzdem die Frage, wie kann man es moderieren, da kommt ihr ja wieder ins Spiel, damit es jetzt nicht total von A bis Z geht, sondern damit es auch zielführend ist. Vielleicht kannst du uns dann eure Software und euer Tool auch nochmal so ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert.
Funktioniert extrem einfach, ist aufrufbar über Browser oder Handy. Es gibt da eine Landingpage fürs Unternehmen. Also wir bauen die Seiten für jedes Unternehmen einzeln und adaptieren das auch und passen das an vom Look and Feel und Corporate Design und so. Und man meldet sich dann da an mit Single Sign-On oder Vorname, Nachname, E-Mail, füllt 3-4 Fragen aus. Also es kommt dann auf das Format an, Name, Abteilung, Interessen, will ich lernen, vielleicht noch Hobbys. Und wie oft möchte ich einen Match bekommen, ist dann auf der Plattform drauf und kriegt dann automatisiert in Outlook direkt Termineinladungen mit einer anderen Person für einen Lunch, für einen Kaffee oder eben eine Mentoring-Session oder einen Skill-Exchange.
Kennst du eigentlich noch Chatroulette?
Kenne ich noch, ja.
Das war doch für die, die es nicht kennen. Ja, erklär du mal.
Ja, ich hab's nie genutzt selber, aber bin dann natürlich auch, als wir angefangen haben, darauf gekommen. Also das war, soweit ich es verstanden hatte, eben eine Plattform, wo du mit dem Videochat drin warst, ja, und konntest auf den Knopf drücken und bist zufällig mit irgendeiner anderen Person.
Ich hab's mal einmal gemacht, genau. Du landest dann in irgendeinem Videochat, also nicht nur Chat, ja, sondern wirklich Videochat, du siehst jemanden, der irgendwo auf der Welt ist. Das kann sehr lustig sein. Also ich glaube, einige hatten damals auch so richtige Chatroulette-Partys, weil wirklich lustige Zufälle entstehen. Das kann aber auch sehr unangenehm sein, wenn du da jemanden hast, den du nicht haben willst, aus irgendeinem Grund. Aber bereit zu sein, überrascht zu werden, das finde ich ja spannend. Ja. Und wenn wir das irgendwie in den Arbeitskontext bringen, dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen darauf freuen, überrascht zu werden, dass wir das Unbekannte, das Neue so ein bisschen mit einbauen, das würde ich ja schön finden.
Total. Und genau dafür sind solche Formate eben spannend, weil man diesen Überraschungs- oder Mystery-Moment hat, weil man nicht weiß, mit wem man sich trifft und wer die andere Person ist.
Dann gibt's doch bestimmt von Unternehmensseite auch manchmal die Frage, was ist denn eigentlich der Return unserer Investitionen, wenn wir jetzt so ein Tool einführen, oder? Gibt's dann bestimmt auch die Diskussion, weil das kostet ja Zeit, ne? Dann verplappern die sich da beim Mittag und die sollen doch hier eigentlich arbeiten.
Genau, die sollen eigentlich arbeiten und sollen eigentlich produktiv sein. Und klar, die Frage kommt immer, was ist der Return on Investment? Und wir haben da Business Cases auch schon gerechnet, haben das auch schon alles vorbereitet. Es sind natürlich mehrere Effekte. Zum einen, du hast gerade schon gesagt, man lernt mehr Leute kennen, hat dadurch mehr Vertrauen, weiß vielleicht, was die privat machen, weiß, wie viele Kinder die haben, dass die Eisbaden gehen jeden Freitag und so Geschichten. Und wenn man dann zusammen arbeitet, steigt die Produktivität natürlich enorm, weil man viel mehr Vertrauen hat mit diesen anderen Personen.
Ja.
Also das ist ein Vorteil, dass man mehr produktiver arbeiten kann, dass Silos abgebaut werden. Da gibt es Statistiken, was das für Effekte hat. Wissenstransfer wird erhöht. Onboarding geht schneller, weil man schneller vernetzt ist und besser zusammenarbeiten kann. Und das sind alles weiche Faktoren und man kann sich da ganz gut annähern. Wir haben so eine Rechnung gebaut, dass das Investment natürlich deutlich geringer ist als das, was nachher rauskommt. Und ich persönlich glaube auch total dran, dass wir in Unternehmen heutzutage ganz viele versteckte Kosten haben, weil wir Wartezeiten haben, weil du einen Ansprechpartner brauchst und findest den 3 Wochen nicht.
Ja.
Weil du eine bestimmte Information brauchst und findest nicht, wo die liegt, also wie du drauf kommst.
Ja.
Und diese ganzen Wartezeiten, diese ganzen allein Entscheidungen zu treffen teilweise, das dauert so lange und ist so ineffizient, das erscheint aber auf keiner Kostenanalyse bis jetzt.
Ja.
Und da sehe ich Riesenpotenzial und das ist natürlich auch dann nur ein Bruchteil des Investments zu dem, was es nachher bringt, dem Unternehmen.
Und dann kann man wahrscheinlich entscheiden, ob man in den absoluten Shuffle-Modus geht und sich mit irgendwem matchen lässt oder ob das in irgendeiner Kategorie stattfindet. Du hast ja schon gesagt, Onboarding gibt es oder diese Skill-Geschichten. Wenn ich jetzt absolut in den Shuffle-Modus gehe und sage, ich möchte jetzt mal Mittagessen mit irgendwem, schlag mir mal was vor. Da könnte man sich jetzt ja auch vorstellen, dass man mit KI so ein paar Dinge anstellt. Also vielleicht ist die KI ja darauf trainiert, Leute zusammenzubringen, die in irgendeiner Form Schnittmengen haben, von denen sie noch gar nichts wissen,
ja,
mit Hinblick auf Projekte, die vielleicht auch erst in der Planung sind. Da kann man sich auch viel vorstellen.
Total. Also da sind wir gerade auch dran, forschen auch viel. Was wir schon gebaut haben, ist die, um die Motivation auch zu erhöhen, die Einladungstexte mit KI schreiben zu lassen. Also das heißt, wenn wir zwei gematcht werden, guckt die KI unsere beiden Profile an und baut dann einen netten Text drumherum, der uns beide persönlich zusammenbringt, plus halt auch noch Icebreaker-Fragen, die individuell für uns gecustomized sind. Und das ist allein schon wow, weil halt jede E-Mail anders aussieht und man jedes Mal einen direkten Link schon hat zwischen den beiden Personen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da geht. Und in Zukunft, klar, da gibt es super viele Möglichkeiten. Also wir schauen das an. Richtig spannend wäre es in meinen Augen auch, einfach mehr Informationen von der Person rauszufinden über Lebenslauf, über LinkedIn-Profil, über vielleicht auch andere Profile, die schon angelegt sind, zu Skills und daraus dann zu extrahieren, was hat der für ein Profil, auf welchem Skill-Level, und dass man damit dann arbeitet. Also, dass man ganz gezielt sagen kann, wer kann wem was zeigen, wo sind noch Skill-Gaps, was müssen wir tun, um das zu verbessern. Ja. Das ist ein super spannendes Thema, aber da ist so ein bisschen Deutschland in meinen Augen hinterher, weil halt alles hinterfragt wird. Und sobald da irgendwas nicht sauber ist, kommt gleich, oh nein, geht nicht, und bei uns auf keinen Fall. Wir diskutieren zum Teil noch mit Unternehmen, ob wir Profilbilder zeigen dürfen oder nicht.
Ja.
Ja, und so Geschichten. Und da sehe ich, dass wir wahrscheinlich in Deutschland irgendwann eine Lösung kopieren werden aus einem anderen Land, weil die da schneller sein werden.
Wie betrachtest du denn eigentlich auch die Vorsicht der Deutschen oder vielleicht auch der Europäer, was auch Innovationen angeht? In anderen Ländern wird ja einfach gemacht. Also das ist ja auch nicht immer die beste Lösung, aber zumindest sind die dann schneller. Und wir zerdenken die Geschichten manchmal und dadurch dauert es lange. Und gerade auch bei KI hat man ja manchmal den Eindruck, dass wir schon fast ins Hintertreffen geraten, weil wir immer abwarten, ne? Und dann sind die anderen halt schon viel weiter.
Ich habe ein ganz kurzes Beispiel gehört für KI, dass das jetzt aktuell eben ein Rennen ist, wer die beste KI baut und da auch am schnellsten vorankommt. Und das ist wie ein Fußballspiel zwischen USA und China.
Ja.
Und die spielen jetzt gegeneinander den Titel aus, wer gewinnt. Und wir sind in Europa der Schiedsrichter, der die Regularien schafft und kontrolliert, ob alles richtig ist und dann analysiert, wer dann die meisten Tore geschossen hat. Und das ist ein bisschen, spiegelt das ein bisschen ironisiert wider. Also ich sehe es auch so, dass wir da ein bisschen zu vorsichtig sind. Beispiel, ich war vor ein paar Monaten in den USA, in San Francisco und bin mit diesem Waymo schon gefahren.
Ja.
Für die Hörer, die das nicht kennen, das sind autonome Autos, also Taxis wie ein Uber. Da fahren heute schon komplett autonom 800 Autos in San Francisco und bringen Leute von A nach B, Tag und Nacht. Und das funktioniert schon komplett automatisch. Ja. Und
ja.
Ich komme zurück nach Deutschland und hier erklären mir immer noch, warum das hier nicht geht und warum das unmöglich ist. Und das geht ja nie und wird nie funktionieren. Und es ist super schwierig, aber ich glaube, das ist ganz viel Mindset und Sachen ausprobieren und auch mal testen. Und klar, die Autos werden auch Unfälle haben, haben auch Unfälle, aber normale Fahrer natürlich auch.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen einfach mal mehr ausprobieren und mehr machen und auch gewisse Risiken eingehen, die natürlich kontrollierbar sind und jetzt nicht alles kaputt machen, aber da ein bisschen Fehlerkultur zulassen und auch was ausprobieren.
Würdet ihr euch als HR-Startup bezeichnen? Weil ihr seid ja jetzt, es ist ja ein großes Thema, das ihr da bearbeitet.
Ja, wir haben den Fokus aktuell auf HR, genau, also HR-Tech. Verkaufen aber auch an interne Kommunikation, an Marketing. Also teilweise haben wir Führungskräfte, die sagen, das Thema ist so wichtig, wir führen das bei uns direkt ein. Und HR ist vielleicht noch involviert, aber nicht, wird nicht von HR gekauft.
Was ist denn so aktuell deine größte Challenge als Co-Gründer und jemand, der diese Company weiterentwickeln möchte?
Die Challenge aktuell ist, für uns ist das Wirtschaftsklima in Deutschland jetzt natürlich schon ein bisschen vorsichtiger geworden, drücken wir es mal so aus, positiv. Also wir kriegen natürlich mit, dass viele Unternehmen Mitarbeiter entlassen, Kosten einsparen und dadurch noch entscheidungsunfreudiger geworden sind als vorher.
Ja.
Und das merken wir schon. Also die Sales-Zyklen werden deutlich länger. Es ist einfach viel Unsicherheit und es fehlt so dieses, jetzt lassen wir machen und starten. Sondern aktuell ist so ein bisschen Abwartemodus und das merken wir schon. Und das ist eine Challenge für uns, aber ich kenne es auch aus dem Unternehmernetzwerk, auch von anderen Unternehmen in anderen Branchen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich deutschlandweit aktuell ein Thema.
Und ist es dann auch eine Idee, vielleicht im Ausland zu arbeiten mit der Company? Also man kann ja auch nach Österreich oder Schweiz gehen oder wo auch immer hin.
Ja, machen wir schon. Also wir haben Kunden, haben wir aktuell schon weltweit. Es sind viele in Deutschland und Österreich und der Schweiz schon, 70-80%. Aber wir haben auch schon Kunden in anderen Ländern. Und USA ist ein bisschen, funktioniert noch besser, würde ich sagen. Also da haben wir Kunden und da läuft alles gut. Gibt ein paar andere Länder noch. Es ist natürlich schwierig, eine wirkliche strukturierte Skalierung aus Deutschland rauszumachen. Es geht mit Software. Aber gerade das Thema USA braucht man wahrscheinlich auch eine Person vor Ort, die dann das vor Ort vertreibt.
Die ihr gerade sucht oder schon habt?
Wir suchen noch keine. Wir evaluieren gerade die Option, wie wir das mit USA machen wollen. Eine Option ist auch, potenziell einen Investor mit reinzunehmen. Ich weiß, da ist richtig viel Musik in dem Markt. Wir haben in USA einen Wettbewerber, der hatte vor 2 Jahren eine Finanzierungsrunde von 50 Millionen Euro. Also ein riesen Invest für so eine doch kleinere Idee noch. Und deswegen, ich glaube, da wird es in Zukunft große Player geben. Und wir arbeiten dran, dass wir eben der europäische Anbieter für Corporate Networking sind in Zukunft.
Cool. Lass uns mal über deine Arbeit sprechen. Was hilft dir, produktiv zu sein?
Was hilft mir, produktiv zu sein? Ich block mir im Kalender gezielt Blöcke und Zeiten für spezielle Sachen. Also wenn ich gezielt an Strategie arbeiten will oder einen Podcast vorbereiten will oder was schreiben muss, blockiere ich mir das. Bin dann auch im Flugmodus und arbeite nur daran. Also da einfach Fokus hilft mir enorm viel. Und dann eine Wochenplanung ist auch immer gut, um zu sehen, was steht alles noch an. Also ich sitze jeden Montag eine halbe Stunde ungefähr da und plane die Woche und gucke dann, dass ich das auf die Tage verteile und sehe dann auch realistisch, was machbar ist und was nicht. Mhm. Und dann auf der anderen Seite auch einfach so eine gewisse Lockerheit. Ich glaube, wir können uns, wenn wir uns mit Produktivitätsmethoden einarbeiten und alles beachten, dann sind wir nur noch am Optimieren. Es muss auch Spaß machen und ja, teilweise soll die Arbeit halt einfach auch Freude machen und da achte ich auch für mich drauf, dass es Spaß macht, Freude macht und wir auch mal Meetings haben, wo es ja lockerer zugeht und wir Spaß haben im Meeting.
Wir haben schon im letzten Jahr viele Unternehmen gesehen, die ihre Mitarbeitenden zurückgeholt haben. Das wird in 25 weitergehen. Das hat ja auch sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir zusammenarbeiten wollen. Wollen wir jetzt doch wieder so wie vor der Pandemie, so oldschool, oder wollen wir doch mehr Neues ausprobieren?
Also ich sehe, seit wir angefangen haben, also seit 10 Jahren gibt es das Thema New Work. Und ich persönlich glaube auch, das Thema wird es immer weitergeben, weil sich die Arbeitswelt, die ist immer im Wandel.
Ja.
Also die wird in 5 Jahren wahrscheinlich noch mehr im Wandel sein als heute. Und wir werden nicht mehr auf dieses Old-Modell zurückgehen, sondern es wird überall Schrauben geben, die sich verändern. Und eine Diskussion, die du angesprochen hattest, jetzt arbeiten wir im Büro oder arbeiten wir hybrid oder wollen wir die Leute zurückholen und dann auch verpflichten? Mhm. Ich glaube persönlich nicht dran. Ich glaube persönlich dran, man braucht eine Vertrauenskultur und muss es schaffen, dass Mitarbeiter so motiviert sind und dann auch ja intrinsisch motiviert sind. Und ob das dann im Büro ist oder remote, ist im Endeffekt egal. Also ich finde die Diskussion, ob man jetzt 2 oder 3 Tage ins Büro kommt und das verpflichtend macht oder nicht, es muss passen zum Job. Also ich kenne Entwickler, die arbeiten am besten in ihrem Keller 5 Tage die Woche. Es gibt andere Jobs, die kreativer sind, da ist Austausch noch wichtiger. Die müssen ins Büro gehen. Ich glaube, da muss jeder für sich persönlich auch seinen Weg finden, weil jede Person unterschiedlich ist. Und das ist für mich so ein bisschen New Work in Zukunft, dass wir gucken auch, was macht es, braucht das Individuum und wir da einen Rahmen schaffen, dass jeder für sich die beste Arbeit liefern kann. Um dann auch das Gesamtergebnis zu optimieren.
Würde ich auch so sehen, ja. Genau, die Arbeitswelt erneuert sich immer wieder und immer weiter. Wie hältst du dich da auf dem Laufenden? Was hast du so organisiert, um Updates zu bekommen? Ich meine, es gibt ja eine Informationsflut. Da muss man schon genau schauen, wie man die Filter einstellt.
Ja, ich habe angefangen vor kurzem mit ChatGPT, mir Press-Releases praktisch generieren zu lassen, wo ich sage, das sind meine Themen. Und da ist ein Thema eben New Work, ein Thema Future of Work oder Future of Work im Englischen. Ja. Und guck da einfach, was war im letzten Monat los und lass mir das ein bisschen zusammenfassen und tauch da ein. Aber es ist, wie du sagst, es gibt extrem viel an Infos. Und das wird ja immer mehr und noch mehr und noch mehr. Und das wird für Unternehmen auch schwierig in Zukunft, mit so viel Information zu arbeiten. Ja, also das ist so ein Tipp, den ich mache. Ansonsten, ja, Podcasts, lesen ein bisschen, aber ich habe auch viel zu viele Podcasts gespeichert, als dass ich die in meiner Lebenszeit alle anhören könnte.
So geht's mir ja auch mit den Büchern. Aber erstmal kaufen, dann sehen wir weiter.
Genau. Das ist leider so, ja.
Was habt ihr noch vor?
Wir haben als Firma noch vor, also gerade sind wir dran, eben dieses KI-Feature auszurollen. Wir optimieren viel an dem Matching, um die Terminfindung auch noch zu verbessern. Oft ist es halt ein Thema, man hat Leute, die wollen was machen, aber haben keine Zeit. Mhm. Auch wieder, weil zu viele Informationen, zu viele Meetings, einfach viel zu viel los. Dass wir da unterstützen, damit diese Meetings stattfinden können. Und dann, wir gehen in Zukunft noch viel mehr auf die Use Cases, die ich vorhin angesprochen hatte. Mentoring ist in meinen Augen ein Riesenmarkt und auch eine Riesenmöglichkeit, die Unternehmen noch viel zu wenig nutzen. Es gibt so viele Mitarbeiter, die Erfahrungen haben, die Expertise haben und das anderen Mitarbeitern zeigen könnten, aber keiner weiß davon und diese Verbindungen werden nicht geschaffen, weil das keiner manuell matchen kann. Ja. Da ist ein Riesenweg und dann ist für die nächsten 10 Jahre, ich sehe diesen Wissenstransfer, das wird eines der größten Themen. Bis 2036 werden 30% der Erwerbstätigen in Ruhestand gehen. Da wird ganz viel Wissen abfließen und Erfahrung und dafür eine Lösung zu bauen, dass dieses Wissen vorher noch übergeben wird oder irgendwie greifbar gemacht wird, damit neue Generationen auch lernen können von den älteren Generationen. Also da sehen wir uns in Zukunft, also noch viel mehr Richtung Wissensmanagement und Verbindungen zu schaffen, um Wissen fließen zu lassen in Organisationen.
Ja, vielen Dank, dass du uns heute da schon mal Appetit gemacht hast, wo kann man mehr erfahren?
Am besten, ihr geht auf mysteryminds.com oder könnt euch auch gerne mit mir vernetzen auf LinkedIn. Ich biete auch immer Kaffee-Sessions an. Also wenn ihr Bock habt, mit mir noch über das ein oder andere Thema tiefer einzutauchen, meldet euch gerne auf LinkedIn. Ich freue mich immer über zufällige Begegnungen, auch mit Leuten, die ich noch nicht kenne.
Vernetzt du dich auch zufällig mit Unbekannten auf LinkedIn?
Das eher weniger, aber ich kriege extrem viele Vernetzungsanfragen von Unbekannten und ja.
Tolle Synergien und so.
So zum Teil, ja.
Cool, sehr schön. Schöne Grüße nach München aus Rostock. Viel Erfolg weiterhin, bleib gesund und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Wir bleiben auf dem Laufenden, verlinken hier natürlich alles in den Shownotes, also schaut euch das mal an, probiert das mal aus und verabredet euch doch vielleicht mal zum Mittag mit jemandem aus eurer Company, mit dem ihr noch gar nicht so viel gesprochen habt. Das ist immer eine gute Idee, man kann viel voneinander lernen, das merken wir hier im Podcast ja immer. Ohnehin kann man ja von jeder Person was lernen, ne?
Total. Das ist das Spannende, wenn man da die Perspektive oder wenn, mir geht es so, wenn ich meine Perspektive ändere und mir überlege, was kann ich von der anderen Person lernen? Man kann von jeder Person noch was lernen. Und genau, die Chance ist, finde ich total schön.
Aber nur mit dieser Haltung eben, ne?
Ja.
Sehr schön. Letzte Frage. Lieber Christoph, kannst du noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, ein Buch, was mir total gut gefallen hat für die Führung bei uns im Team auch, ist das von dem Patrick Leccioni, diese 5 Dysfunctions von dem Team. Mhm. Also einfach diese 5 Dysfunktionen in einem Team. Und das zeigt ziemlich schön auf, wo man Hebel hat, um seine Unternehmenskultur in einem kleineren Team oder wahrscheinlich auch in einer größeren Firma zu verbessern. Also das hat mich sehr geprägt. Und da gucken wir dran, dass wir uns eben ehrlich Feedback geben, dass wir nicht um heißen Brei herumreden, dass wir Fokus haben, dass wir auch kontrollieren, dass jeder seine Sachen macht und dann eine sportliche Kultur machen, die auf leistungsorientiert ist, aber natürlich das Menschliche auch im Fokus hat. Und Das fand ich super gut. Läuft noch nicht 100% optimal, aber wir sind da auf einem guten Weg.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Mach's gut.
Cool. Danke, Gabriel. Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christoph. Folgt ihm mal, ich packe euch natürlich alles in die Shownotes, sein LinkedIn-Profil und auch nochmal die Webseite Mystery Minds. Auf jeden Fall eine gute Idee, wie ich finde. Probiert's gerne mal aus und wenn ihr mögt, dann surft auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, gabrielrath.com. Dort gibt's also nicht nur die News und die nächsten Dates, wo ich unterwegs bin, sondern da gibt's auch Blogartikel und ihr könnt dort natürlich auch Kontakt aufnehmen. Schreibt mir doch gerne mal eine Mail. Wie gefällt euch der Podcast? Welche Folge hat euch gut gefallen? Wen wünscht ihr euch mal? Vielleicht kennt ihr auch jemanden, den ihr empfehlen könnt. Oder ihr sagt selber, das wäre mal eine interessante Story, die ihr mitbringt. Dann pitcht das doch. Vielleicht passt das. Und so sind tatsächlich auch schon viele Folgen entstanden. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das ist wirklich schnell gemacht. Viele hören immer mal rein, aber wenn es abonniert wurde, das kenne ich auch vom eigenen Konsum, dann verpasst man einfach keine Folge und kann dann immer noch entscheiden, ob man reinhört. Aber man hat den Überblick und das kann ich euch nur empfehlen. Außerdem hilft es mir natürlich, das Ganze hier auch weiterzuentwickeln. Ihr könnt es außerdem bewerten in eurer Podcast-App. Würde mich sehr über 5 Sterne freuen in Apple Podcasts oder in Spotify zum Beispiel. Dann steigen wir da in den Rankings. Ihr könnt das Ganze auch supporten, indem ihr das teilt in euren sozialen Netzwerken oder auch per WhatsApp oder Mail oder wie auch immer. Das könnt ihr natürlich tun. Und natürlich könnt ihr auch hier an Bord kommen, wie gesagt, als Podcast-Partner. Es gibt einen Podcast-Pitch-Deck. Ich habe alles reingebracht in diese Präsentation. Worum geht's hier? Wer hört hier zu? Wie viele hören hier zu? Wo geht die Reise hin? Warum lohnt es sich, hier an Bord zu kommen? Was hat es mit Podcast-Werbung auf sich? Im Übrigen natürlich sollten das immer Partner sein, die auch zu mir und zu dieser ganzen Mission des New Work Chat Podcasts passen. Aber das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Ja, und damit sind wir auch schon kurz vor der großen Jubiläumsfolge, die 300. Also in Kürze, aber da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.